ein wiederkehrendes und manchmal nur indirekt zugrunde liegendes Thema in den bisherigen Folgen war die Entwicklung zum Psychotherapeuten bzw. zum Psychoanalytiker. Wir besprachen in Folge 18, wie sich die psychotherapeutische und gesondert die psychoanalytische Identität formt, sowie welche Rolle die Ausbildung dabei spielt. In Folge 17, wie die aktuelle Situation in der Ausbildung ist, in den Folgen 26 und 27 die psychotherapeutische Position mit ihren Ambivalenzen als innere Struktur des Therapeuten und unter anderem in Folge 28, welche Rolle die analytische Situation dabei spielt. In Folge 3 und ebenfalls in Folge 28 griffen wir gesondert die therapeutische Beziehung auf, in der sich die Entwicklung des Therapeuten bzw. des Analytikers mit ausdrückt und durch welche sie mitgestaltet wird. In dieser Folge besprachen wir auch, wie Deutungen die therapeutische Beziehung beeinflussen können. Hier wollen wir heute noch einmal ansetzen und uns einen Aspekt anschauen, der erneut zu den wohl am wenigsten beachteten Themen in der Psychotherapie gehört. Allein deshalb schon, weil der Fokus selten auf dem oder der Therapeutin liegt. Und welcher sowohl die Entwicklung des Therapeuten sowie die therapeutische Beziehung betrifft. Heute geht es um die Frage nach dem Menschenbild des Psychotherapeuten und wie dieses dessen Arbeit und die therapeutische Beziehung beeinflusst. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 29. Folge unseres psychodynamischen Podcastes, ganz kurz vor der 30. Hoch erfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema das Menschenbild des Psychotherapeuten. Den verschiedenen psychotherapeutischen Ausrichtungen, die wir kennen, liegen unterschiedliche Menschenbilder zugrunde. Das heißt Vorstellungen darüber, wie Menschen sind bzw. sein sollten, was sie brauchen und welche Werte sie haben sollten. In der kognitiven Verhaltenstherapie gehen wir zum Beispiel davon aus, dass ein Mensch hauptsächlich durch die Anstrengung seines bewussten Selbst die Symptome überkommen kann, die ihn in Therapie führen. Während wir in den psychodynamischen Therapieverfahren die Symptome als sinnhaften Ausdruck für das unbewusste Erleben einer Person verstehen und damit annehmen, dass wir eben nicht nur durch unser bewusstes Selbst, sondern auch durch unsere unbewussten inneren Anteile gesteuert werden. Hierhinter stehen also zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Sichtweisen des Menschen. In der einen Sichtweise wird die Dominanz des bewussten Selbst angenommen, in der anderen das Vorhandensein einer inneren unbewussten Welt, die es zu erkunden gilt. Auch innerhalb der Psychoanalyse existieren verschiedene Menschenbilder und damit Herangehensweisen. Auch wenn die Unterschiede hier erstmal zwar feiner erscheinen, aber doch einen bedeutsamen Unterschied machen. Zum Beispiel sehen Psychoanalytiker in der Tradition von Carl Gustav Jung den Menschen als Wesen in konstanter Entwicklung und Symptome als fehlgeschlagene Lösungsversuche für Konflikte, die den Menschen in seiner Entwicklung behindern. Sie arbeiten meist im Sitzen mit ihren Patienten, weil sie Wert auf den direkten Kontakt legen. Der Annahme folgend, dass vor allem die vertrauensvolle Beziehung den Raum für eine ehrliche Selbstbetrachtung gibt. Mehr als vielleicht in anderen psychoanalytischen Schulen legen sie Wert auf Träume und sehen in ihnen die Hauptausdrucksform des Unbewussten, in welchen sich auch archetypische Konstrukte zeigen. Dabei gehen sie davon aus, dass wir alle diese Archetypen in ihrer Bedeutung miteinander teilen und somit gesellschaftsübergreifend miteinander auf unbewusster Ebene verbunden sind. Psychoanalytiker in der Tradition von Melanie Klein hingegen sehen den symptomatischen Menschen ebenfalls als in seiner Entwicklung gehindert und betonen die Bedeutung der Beziehung. Allerdings versuchen sie meist durch deutlich mehr strenge, konfrontierendere Deutung und ein höher frequentes Setting im Liegen den Zugang zum unbewussten Erleben herzustellen. Das Menschenbild betont hier den Einfluss frühkindlicher Beziehung und Erfahrung, während das Menschenbild nach Jung die Individuation im Fokus hatte, also den Prozess der Selbstfindung und Selbstwerdung. Beide Schulen gehen vom Vorhandensein des Unbewussten aus. Beide wollen es erkunden. Beide stellen die Entwicklung und die Integration unbewusster Anteile in den Fokus. Und dennoch arbeiten Analytikerinnen der beiden Schulen auf sehr unterschiedliche Arten. Wir können das Beispiel noch weiter zuspitzen und uns die bekannte Erfahrung vor Augen führen, dass auch Analytiker der gleichen Schule unterschiedlich arbeiten können. Wie kommen diese Unterschiede zustande? Wie kommt es, dass sich ein Therapeut eher der Verhaltenstherapie oder eher der Tiefenpsychologie zuwendet? Oder ein Analytiker entscheidet, ob er sich der Schule nach jung oder klein zuordnet? Ob er intersubjektiv oder klassisch freudianisch arbeitet? Welche Techniken er für sich hilfreich findet? Wann er deutet oder schweigt? Hinter alledem liegt die individuelle Persönlichkeit des jeweiligen Therapeuten, um die es heute geht. Aber blicken wir kurz nochmal zurück. In der letzten Folge sprachen wir darüber, wie, wann und zu welchem Zweck wir in der Psychoanalyse deuten. Dabei sind Deutungen natürlich nicht die einzigen Punkte, auf die wir Wert legen. Wir versuchen, ein stabiles Arbeitsbündnis aufzubauen, mit Widerständen umzugehen, zu trösten, konfrontieren und ermutigen. Wir tun dies mit dem Ziel, Lebendigkeit zu fördern und so Entwicklungsblockaden aufzuheben. Wobei auch diese Aussage natürlich durch eine entsprechende Haltung und ein bestimmtes Menschenbild geprägt sind. All dies passiert, wie wir schon gehört haben, auf dem Boden der therapeutischen Beziehung, die sowohl durch den oder die Patientin als auch den oder die Therapeutin gestaltet wird. Wir haben auch schon gehört, dass auf Therapeutinnenseite die eigenen theoretischen Grundannahmen und Konstrukte, die Erfahrung mit dem Gegenüber und die Erfahrung aus der bisherigen Arbeit sowie die therapeutische Identität und die Haltung, aber auch der Umgang damit eine Rolle dabei spielen, wie die Beziehung zum Gegenüber erlebt und gestaltet wird. Dabei haben wir zuletzt auch besprochen, dass die Art, wie wir eine Situation interpretieren, mitbestimmt, wie wir uns verhalten. Unsere Interpretationen sind dabei wiederum durch unsere Erfahrung und Überzeugung bestimmt. Und genau hierum geht es heute. Die Grundannahme, dass wir uns als Psychotherapeuten neben den eben genannten Punkten in unserer Arbeit von inneren, oft unbewussten Menschenbildern und Vorstellungen leiten lassen, die auch beeinflussen, wie wir die Beziehung zu unseren Patientinnen gestalten. Was genau kann das sein? Wir könnten mit der Frage anfangen, wie sich ein Psychotherapeut zum Beispiel ein gutes Leben vorstellt. Was gehört da dazu? Braucht es eine Paarbeziehung? Sollte man verheiratet sein und Kinder haben? Ein eigenes Haus? Einen gesicherten Job? Oder frei sein, um angstfrei durch die Welt zu reisen und sich von konventionellen Vorstellungen zu lösen? Gehört da sportliche Aktivität, viel Geld, Naturverbundenheit oder politisches Engagement zu? Oder vielleicht ein Podcast? Hier könnten wir einmal innehalten und für uns selbst überlegen, wie wir uns eigentlich ein gutes Leben vorstellen. Das, was wir uns hier vorstellen, beeinflusst, was wir bewusst oder unbewusst von unseren Patientinnen erwarten und was wir uns für sie wünschen, aber auch worauf wir bei ihnen vor allem reagieren, worüber wir uns vielleicht besonders freuen oder was uns auch neidisch macht. Unsere eigenen Vorstellungen beeinflussen also von Beginn an die Zielsetzung der Therapie und wahrscheinlich sogar, welche Patientinnen wir uns aussuchen. So könnte eine eher konservativ eingestellte Psychotherapeutin von vornherein eine kritische Empfindung bei einem Patienten haben, der Polyamor lebt. Mit den Worten des Psychoanalytikers Jürgen Körner: Je mehr wir überzeugt sind, dass es darauf ankommt, gemeinsam mit den Patienten innere Konflikte durchzuarbeiten, desto mehr bringen wir unsere impliziten Auffassungen von einem guten oder gelingenden Leben zur Geltung. Wollen wir erreichen, dass der Patient uns aus seiner Verwendung entlässt und unabhängig wird? Oder soll er anerkennen, dass er den anderen unausweichlich zur Lösung der eigenen inneren Konflikte braucht? Soll er kritisch und aufrichtig zu sich selbst sein? Oder wünschen wir uns, dass er ein zwar unbestechliches, aber mildes und nachsichtiges Über-Ich entwickelt? Der Psychoanalytiker Johannes Cremerius wagte den Versuch einer Klassifikation und unterschied hier zwischen Psychoanalytikerinnen, die entweder eine väterliche Vernunfttherapie oder eine mütterliche Liebestherapie betreiben. Der väterliche Analytiker fordere eine rückhaltlose Erforschung des Unbewussten und dass der Patient alles preisgebe, was in ihm vorgehe, ohne etwas zu vermeiden. Das ist eine Haltung, die sehr an Freud erinnert, der von seinen Patientinnen forderte, alles auszusprechen, auch wenn und gerade wenn sich im Inneren kritische Stimmen erheben würden. Der betont abstinente Analytiker ist hier eine Autorität, die über dem Patienten steht und von diesem Unterwerfung unter die psychoanalytischen Regeln fordert. Hier wären wir wieder beim Beispiel der kleinianischen Tradition, die sehr eng an Freud angebunden ist. Während der väterliche Therapeut eher fragt, was hast du getan, würde der mütterliche Therapeut eher fragen, was ist dir angetan worden. Damit stellt der mütterliche Therapeut eher das erlittene Leid und das Trauma in den Fokus, statt die Schuld und die Verantwortung. Er wird weniger konfrontieren, Widerstände analysieren und die Übertragung deuten und mehr auf Interventionen setzen, die validierend dabei helfen, die blockierte Entwicklung des Patienten wieder fortzusetzen. Auch wenn diese bipolare Aufteilung plakativ erscheinen mag, lässt sie sich gut als Spektrum verstehen, bei dem die beiden genannten Punkte die äußeren Grenzen setzen. So lassen sich Therapeutinnen und die einzelnen Schulen durchaus auf diesem Spektrum von väterlicher und mütterlicher Einstellung einordnen. Schulen, die eher dem mütterlichen Pol zuzuordnen sind, sind zum Beispiel die mentalisierungsbasierte Psychotherapie oder die intersubjektiven Ausrichtungen und haben oft vor allem bei traumatisierten Patientinnen gute Erfolge, wobei dies gewiss keine Regel ist. Väterlich ausgerichtete Schulen wären eher neofreudianisch oder ich-psychologisch. Eine ähnliche Aufteilung findet sich übrigens bei dem Psychoanalytiker Heinz Kohut, der zwischen dem Schuldigen und dem tragischen Menschen unterscheidet. Den schuldigen Menschen sehen wir, wenn wir die Triebkonflikte des Gegenübers fokussieren. Schuldig wird er, weil er seine Ziele auf die Triebbefriedigung lenkt und damit in Konflikte mit der Umwelt und den eigenen inneren Anteilen kommt. Sehen wir eher in einem Menschen, wie er oder sie an der Verwirklichung des eigenen Ideals scheitert und sich nicht frei entwickeln kann, sehen wir diesen als tragisch. Das Menschenbild des Psychotherapeuten, also wie dieser sein Gegenüber sieht und entsprechend sich selbst als Therapeut versteht, bestimmt, wie er arbeiten und die Beziehung zum Gegenüber gestalten wird. Hierzu ein abgewandeltes Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Ein Patient mit traumagefärbter Biografie und sehr konfliktbelasteter Familienstruktur berichtet detailreich und nachvollziehbar, wie er sich mit seiner Mutter gestritten und dabei heftig geweint habe. Danach habe er aber zu Hause durch Sport einen Ausgleich finden können. Er sei für eine Stunde laufen gegangen. So. Wie gehe ich in diesem Moment damit um? Ist es mir wichtig zu validieren, wie schlimm es für ihn gewesen sein musste, erneut in den Streit mit seiner Mutter geraten zu sein? um ihm eine haltende Beziehungserfahrung im Hier und Jetzt mit mir zu ermöglichen und daran zu arbeiten, einen Zugang zu dem Gefühl aus diesem Moment zu bekommen, um dieses Nachreifen zu verarbeiten? Oder benenne ich, dass er mir dies sehr affektisoliert berichtet, um sein aktuelles Erleben in der Stunde aufzugreifen und darüber einen Zugang zu seinem Gefühl sowie seine Abwehr aufzubauen? Ich könnte ihm auch eine Prozessdeutung geben, wie wir sie in der letzten Folge besprochen haben, und sagen, dass er mir dies ruhig und distanziert dabei nachvollziehbar berichten kann. Im Vergleich zu anderen Stunden, wo er wenig geordnet berichtete und oft überfordert erschien. Traue ich dem Patienten auch eine Inhaltsdeutung zu, weil es mir wichtig erscheint, die Bedeutung hinter seinem Verhalten zu enthüllen, und sage, dass sein Laufen nach dem Streit den Wunsch ausdrückt, vor dem Gefühl der Situation wegzurennen. Und sich dies auch hier zeigt, indem er affektfrei erzählt. Hier würde ich erst außerhalb der Übertragung deuten, allerdings schon den Bezug zur Stunde ziehen. Ist es mir damit wichtig, ihm sein Verhalten zu deuten, damit er sich als aktiven Gestalter des Geschehens verstehen kann und Handlungsfähigkeit gewinnt? Oder möchte ich zu einer Übertragungsdeutung kommen, um ihm die Chance zu geben, sein Gefühl und damit den Konflikt um Muttersehnsucht hier erleben zu lassen, damit wir diesen gemeinsam durcharbeiten? Ich könnte ihm auch eine genetische Deutung geben und sagen, häufig, wenn sie bei ihrer Mutter sind und sich etwas von ihr wünschen, kommt es zum Streit, aus dem sie sich dann verletzt zurückziehen. Dies wiederholt sich doch auch in anderen Beziehungen. Hier wäre mein Ziel, die Wiederholung aufzudecken, zu zeigen, dass sich dieses Verhalten auch woanders zeigt, also mit anderen Situationen verbunden ist, und zu vermitteln, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, also den Raum für die Idee zu schaffen, dass hinter seinem Verhalten unbewusste Wünsche und Motive stehen könnten, die mit einer bestimmten Beziehungserfahrung zusammenhängen. Vielleicht möchte ich in dem Moment aber auch lieber nicht deuten, sondern anerkennen, dass er sich gut um sich kümmern konnte, um auf Ressourcen und Selbstwirksamkeit hinzuweisen. Womöglich liegt mein Fokus auch eher auf dem Vertrauen in den unbewussten Prozess und ich möchte warten, wie der Patient selbst fortfährt und was aus ihm kommt, wenn ich ihm nur den Raum dafür gebe. In diesem Fall würde ich gar nichts sagen und abwarten. Je nachdem, welche Vorstellung ich also davon habe, was ein Mensch braucht, um sich zu entwickeln, werde ich anders handeln. Aber wie bilden sich diese Vorstellungen? Suchen sich zum Beispiel angehende Therapeutinnen mit einer eher mütterlichen Veranlagung auch eher entsprechende Arbeitsfelder und Schulen? Oder bestimmen die Lehrer, die wir vorfinden, wie wir uns orientieren und welche impliziten Menschenbilder wir ausbilden? Diese Frage wird nicht abschließend zu beantworten sein. Vermutlich werden die Prägungen unserer eigenen Biografie sowie die Erfahrungen in unserer Ausbildung einen Großteil dieser Entwicklung ausmachen. Wichtiger als die Frage nach der Entstehung erscheint mir aber in Anlehnung an die Gedanken von Jürgen Körner, dass sich der eingeschlagene Weg passend anfühlt. Wir kommen hier wieder zum Punkt der therapeutischen Identität zurück, mit dem das Menschenbild sicherlich eng verwoben ist. In Folge 18 beschrieb ich, wie meine eigene Identität als Analytiker sich zu formen begann und die Richtung dieser Entwicklung durch das Wahrnehmen meiner eigenen Lebendigkeit vorgegeben wurde. Der Weg fühlte sich, so wie ich ihn ging, passend an. Wenn sich die Menschenbilder, die wir haben, die eigene Identität und der Weg, den wir gehen, zusammenfügen und in ihrer Gesamtheit sinnhaft und vital anfühlen, gibt uns das noch keinen absoluten Aufschluss darüber, wie wir an den gegenwärtigen Punkt in unserer Entwicklung gekommen sind, aber die Gewissheit, dass wir wohl sehr nah an unserem wahren Selbst sein müssen. Wir sehen also, dass das grundlegende Menschenbild und die inneren Vorstellungen eines Psychotherapeuten beeinflussen, wie sich dieser entwickelt und zu welchen beruflichen Haltungen er oder sie kommt, beziehungsweise wie sich diese verändern. Wir können mutmaßen, dass auch die Haltung der therapeutischen Schulen hierdurch maßgeblich beeinflusst wurden. Und damit schließt sich auch der Kreis zum Beginn wieder und wir kommen ans Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bewertet den Podcast gerne dort, wo ihr ihn hört. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir folgen auf Instagram unter hocherfreud-podcast. Oder mir unter hocherfreud@outlook.de euer Feedback zukommen lassen. In diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann übrigens ja auch schon zur 30. Folge. Bis dann.